Curbio Insights. Profiwissen auf die Schnelle.
Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das auf jeder ESG-Folie glänzt, aber in der Realität oft verblasst, nämlich Net Zero. Warum die Dekarbonisierung regulatorisch unvermeidlich ist, aber im Projektalltag oft unter die Räder kommt, das klären wir jetzt einfach mal zusammen. Net Zero ist auf dem Papier ein Megatrend und das ist auch groß gedacht. Auf EU-Ebene ist längst klar. Ab 2030 dürfen Neubauten nur noch als nahezu Null-Emissionsgebäude errichtet werden. Im Bestand drohen durch die sogenannte EPBD-Richtlinie schrittweise Sanierungspflichten, zum Beispiel für Energieeffizienzklassen G bis D. Wer diese Schwellen nicht einhält, der riskiert perspektivisch Nutzungs- oder Vermietungsverbote. In den Niederlanden ist sowas bereits Realität und das kann natürlich sehr schnell zu Stranded Assets führen. Das gleiche gilt für den CRREM-Pfad. Wer mit seinen Objekten von Paris-kompatiblen Emissionspfaden abweicht, der riskiert Wertverluste und wie gesagt eben dieses Stranding-Risiko. Das heißt, aus Sicht von Regulatorik und institutionellem Reporting ist Net Zero kein Nice-to-Have, sondern strategisch notwendig. Die Realität auf der Baustelle, die sieht aber anders aus und in der Praxis gibt es da wirklich Abweichungen. Und meiner Meinung nach gibt es dafür auch ein paar Gründe. Wenn wir hohe Baukosten haben, wenn wir steigende Zinsen haben, wenn wir auch eine sinkende Kaufkraft haben, dann kämpfen viele Projektentwickler und Investoren ums Überleben. Da fällt der Griff zur Wärmepumpe oder eben zur Fassadensanierung schnell unter, können wir später machen. In Deutschland werden die Neubauziele einfach nicht erreicht und ich kann mir vorstellen, dass vor dem Hintergrund und weiteren Erleichterungen bei den Kosten auch solche Anforderungen wegfallen oder zumindest hätten angestellt werden. Dazu gibt es die CapEx-Realität. Die energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit 20 Einheiten kostet schnell mal mehrere hunderttausend Euro, Geld, das kaum refinanziert werden kann, wenn gleichzeitig Mietpreisbremsen gelten oder Förderprogramme ausgesetzt sind. Bei institutionellen Käufern mag auch ESG gesetzt sein, aber bei Privatanlegern oder im B2C-Markt ist der CO2-Footprint eines Gebäudes einfach nicht kaufentscheidend. Entscheidend sind Lage, Kaufpreis, Cashflow, vielleicht auch emotionale Gründe bei Eigenheimkäufern. Das ESG-Rating, das kommt, wenn überhaupt, auf Platz 5 bis ferner liefen. Was bedeutet das aber für uns? Für Bestandshalter ist einfach klar, Regulatorik schlägt irgendwann zu. Und wer das heute nicht plant, hat morgen ein Asset, das sich eventuell nicht mehr vermieten lässt. Für Entwickler gilt wirklich Förderprogramme, ESG-Zertifikate und CO2-Schattenpreise. Die müssen frühzeitig in die Kalkulation rein, aber man sollte auch immer abwägen zwischen Pflicht und Wirtschaftlichkeit. Für Investoren ist ESG einfach noch kein Garant für höhere Mieten oder Verkaufspreise. Der Markt honoriert Nachhaltigkeit nur dort, wo Angebot knapp ist oder Kapital ESG-zertifiziert angelegt werden muss. Punkt. So ist das halt einfach. Deshalb bleibt es auf dem Papier ein Megatrend, regulatorisch langfristig unvermeidlich, aber in der Realität, da stoßen wir auf Grenzen, Budget, Bauzeit, Mietrecht. Wer strategisch klug ist, der plant ESG jetzt mit ein, aber entscheidet operativ, wo es wirklich Rendite bringt und wie viel wirklich gemacht werden muss. Mich würden hier aber natürlich Erfahrungen aus der Praxis nochmal sehr interessieren. Schreibt uns gerne und wir diskutieren das hier oder auf LinkedIn gerne weiter.